Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 15. September. Es geht heute um diese Themen. Ein 4-jähriger Leistungsvertrag für die Quartierarbeit. Darüber stimmen die Stadtberner innen Ende Monat ab. Für Nina Müller von der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit würde der Leistungsvertrag viele Vorteile bringen.
Weil es für uns eine längerfristige Planungssicherheit gibt.
Dann, wenn die eigene Kultur abhanden kommt, weil man sich anpassen muss, um dazuzugehören. Davon handelt der Kurzfilm »Unser Name ist Ausländer«.
Am liebsten würde ich jetzt einen Kurdischkurs besuchen und diese Sprache wieder neu lernen, damit ich wirklich auch diesen Kulturverlust nicht auch zukünftig erstens weitergebe, aber auch für mich ja, das irgendwie nachholen kann.
Und der Fall Charlie Kirk beschäftigt. Wie reagieren Medien auf die Erschießung des Trump-Supporters?
Ein Journalismus, der sich nicht mehr traut, Dinge beim Namen zu benennen und sich hinter das weichgespülte Rechtskonservativ zurückzieht, ist vor allem eines: unjournalistisch.
Wir hören einen Kommentar von Gunnar Hamann von Radio Korex. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Bevor die Universität Bern Amnesty International ausgeladen hat, stand sie im Austausch mit dem Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund, Noah Biu.
Das zeigen Recherchen der Tamedia-Zeitungen. Demnach ging der Ausladung ein langes Hin und Her zwischen der Uni Bern und Amnesty voraus. Kurz vor der Ausladung meldete sich zudem Jonathan Kreutner bei der Universitätsleitung. Kreutner ist Präsident des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebunds SIG. Gemäß den Recherchen haben der SIG-Präsident und die Unirektorin mehrmals Mails hin und her geschrieben sowie telefoniert. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International plante Ende Juni eine Veranstaltung zum Nahostkonflikt an der Uni Bern. Dazu eingeladen war die UNO-Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese. Wenige Tage vor der Veranstaltung entzog die Uni die Bewilligung für die Veranstaltung.
In Zürich ist es am Wochenende gleich zu 2 Besetzungsversuchen gekommen.
Wie Swissinfo berichtet, versuchten um die 200 Personen am Freitagnachmittag das Platzspitzareal hinter dem Landesmuseum zu besetzen. Die Polizei setzte Gummischrot und Wasserwerfer ein und führte Personenkontrollen durch. Die AktivistInnen begründeten die versuchte Besetzung damit, dass der Platzspitz seit den 1990er Jahren für ein System stehe, das Menschen aussortiere, verdränge und kriminalisiere. Am Samstagabend eskalierte die Situation gemäß Tagesanzeiger bei einer weiteren versuchten Besetzung. Eine größere Personengruppe wollte das Kasernenareal besetzen. Als die Polizei sich Zutritt zum Areal verschaffen wollte, warfen einige der BesetzerInnen mit Flaschen auf die Polizei. Diese setzte daraufhin Wasserwerfer, Gummischrot und Tränengas ein.
Nach Deutschland. Dort ist die CDU aus den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen erneut als stärkste Kraft hervorgegangen.
In NRW blieb die CDU trotz leichter Rückgänge im Vergleich zu 2020 zwar klar die stärkste Kraft. Vor allem das Erstarken der AfD löst bei den anderen Parteien Sorge aus. Die AfD verdreifachte ihr Ergebnis im bevölkerungsreichsten Bundesland fast. Sie landete auf dem 3. Platz hinter der SPD. Im März werden in Baden-Württemberg, im Rheinland-Pfalz und im September in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern neue Landesparlamente gewählt.
Nach Ankara in der Türkei könnte heute der Chef der Oppositionspartei CHP abgesetzt werden.
Die größte türkische Opposition, CHP, kämpft angesichts einer Verhaftungswelle und zahlreicher Prozesse um ihr politisches Überleben. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu geht es um die Annullierung der Entscheidungen des CHP-Parteitags 2023. Den Delegierten wird vorgeworfen, Bestechungen angenommen zu haben, um für CHP-Chef Özgür Özel zu stimmen. Die CHP-Parteiführung weist die Vorwürfe zurück. Ob heute bereits eine Entscheidung fällt, ist allerdings unklar. Aus Protest gegen das Verfahren gingen gestern in der Hauptstadt Ankara Zehntausende Menschen auf die Straße, um für die CHP zu demonstrieren. Die säkular ausgerichtete linksnationale CHP sieht sich seit Monaten als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der AKP. Diese weist eine Einflussnahme auf die Justiz, die jetzt das Verfahren gegen Özel führt, aber zurück. Politikwissenschaftler warnen vor einem möglichen Ende des Mehrparteiensystems.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Bio und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Dienstag dann teilweise sonnig bei Höchstwerten von bis zu 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Menschen in den Quartieren untereinander vernetzen, Mitbestimmung ermöglichen und beraten zur Seite stehen. Dieses Modell der Quartierarbeit praktiziert die Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit, VBG, seit Jahrzehnten. Dafür erhält die VBG Geld von der Stadt. Am 28. September kommt der neue Leistungsvertrag der Stadt mit der VBG zur Abstimmung. Wie sieht die Arbeit der Gemeinwesenarbeit in Bern konkret aus? Noah Bio hat ein Quartierzentrum im Norden von Bern besucht.
An den im Viereck angeordneten Tischen verteilt sitzt eine Gruppe von Frauen. Manche sind in ihre Näharbeiten vertieft, manche unterhalten sich auf Türkisch und ein paar lassen sich von einer Schneiderin Tipps geben. Das Nähatelier ist eines von vielen Angeboten, das im Quartierzentrum 5 an der Flurstraße im Breiten Rheinquartier stattfindet.
Am Freitag ist das Nähatelier. Das ist ein Projekt vom Rhein-Wieler-Haus, wo wir aber auch von der Stadt Zusatzsubventionen bekommen. Hallo Fatma.
Die Quartierarbeiterin Nina Müller ist Leiterin des Zentrums. Ziel des Nähateliers sei es, dass die Frauen gemeinsam sowohl ihre Deutschkenntnisse als auch ihre Nähfähigkeiten verbessern können. Außerdem erfahren sie hier Unterstützung bei der Job- und bei der Wohnungssuche. Später an diesem Tag werden hier noch ein Zeichnungskurs sowie eine ungarische Tanzstunde stattfinden, erzählt Nina Müller. Als Quartierarbeiterin und Zentrumsleiterin arbeitet sie bei der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit, kurz VBG.
Die VBG setzt sich unter dem Motto für lebendige Quartiere in den Berner Stadtteilen für mehr Lebensqualität ein, indem das sie Menschen informiert, zusammenbringt oder mit anderen Menschen oder Institutionen vernetzt.
Diese Aufgabe erfüllt die VBG zum einen Teil mit Zentren wie dem Quartierzentrum 5 im Breiten Rhein. Insgesamt 4 solcher Quartierzentren betreibt die VBG.
Das ist wie das Foyer oder das Entree. Immer Montag und Freitag ist wie unsere Infostelle geöffnet. Das heisst, Infostelle bedeutet...
Bei der Informationsstelle können sich Interessierte darüber informieren, wie sie im Quartierzentrum einen Raum mieten können, welche Angebote es im Quartier bereits gibt und wie sie sich selbst in einem bestehenden Angebot engagieren können. Viele QuartierbewohnerInnen kommen zudem mit rechtlichen Fragen oder anderweitigen Anliegen auf die Informationsstelle, erzählt Nina Müller. Hier kann das Quartierzentrum vermitteln und Kontakte knüpfen. Dieser Aspekt kommt ebenfalls bei der zweiten Aufgabe der VBG zum Tragen, der Quartierarbeit.
Die Quartierarbeit versucht vor allem in ihren Schwerpunktgebieten, also pro Stadtteil, versuchen wir immer anhand auch von Analysen zu schauen, wo Gibt es vielleicht Gebiete oder Quartiere, wo sich Menschen noch nicht für sich selber einstehen? Also vielleicht Gebiete, wo es noch keine eigenen Quartiervereine gibt, wenig aktive Nachbarschaftsgruppen?
Für diese Arbeit sind die QuartierarbeiterInnen aufsuchend unterwegs. Das heißt, sie gehen gezielt auf Menschen zu, klingeln an Türen und kommen so ins Gespräch.
Oftmals sind wir in Quartierentwicklungs- oder Stadtteilentwicklungsprojekten involviert, wo es darum geht, die Partizipation, die Mitwirkung und oder oftmals überhaupt auch die Information über Bauprojekte oder Schulhaussanierungen, öffentliche Plätze, die aufgewertet werden, Menschen überhaupt darüber zu informieren und dann mit ihnen gemeinsam zu schauen, ob sie sich in diesen Prozess einbringen möchten.
So wirkt die VBG oft als Schnittstelle zwischen Quartierbevölkerung, Politik und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen. Für diese Arbeit erhält die VBG Geld von der Stadt Bern. Ein Leistungsvertrag regelt, wie viel Geld die VBG erhält und welche Aufgaben sie dafür erfüllen muss.
Die Leistung, die die Stadt Bern bei der VBG einkauft, hat lange Tradition. Es geht wirklich um Informationsarbeit, Vermittlungsarbeit in den Quartieren. Die vier Quartierzentren, die die VBG auch noch hat, da geht es vor allem auch räumliche Möglichkeiten zu schaffen für die soziale, kulturelle oder auch politische Produktion in den Stadtteilen. Also dass Räume für unterschiedlichste Gruppen zur Verfügung stehen.
Über diesen Leistungsvertrag entscheidet Ende Monat die Berner Stimmbevölkerung, denn zum ersten Mal wird der Vertrag vierjährig ausgeschrieben. Die Stadt hat sich für einen vierjährigen Vertrag entschieden, weil der Betrag, den sie an die VBG auszahlt, größer geworden ist. In der Stadt Bern kann der Gemeinderat nur bis zu einem bestimmten Betrag alleine entscheiden. Übersteigt ein Geschäft diesen Betrag, müssen Stadtrat und Stimmbevölkerung zustimmen. Deshalb würden die bisherigen zweijährigen Leistungsverträge mit der VBG durch den gestiegenen Betrag jeweils eine Abstimmung voraussetzen. Angewachsen ist der Betrag einerseits, weil über die Jahre neue Leistungen hinzugekommen sind. Einen wichtigen Teil machen zudem die Mietkosten aus. So wird etwa das Quartierzentrum 5 bald in einen Neubau ziehen. Welche Ansprüche die Räumlichkeiten erfüllen müssen, wird offenbar, als Nina Müller durch das aktuelle Quartierzentrum führt.
Hier ist wieder offene Gsau. Das ist sehr multifunktional, ist wie nutzbar bis zu 50 Personen. Da findet eben von ungarischem Volkstanz über Seniorinnen-Yoga am Donnerstag. Morgen, am Donnerstagnachmittag, ist eine Ping-Pong-Gruppe von Plussport, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung hier können sich treffen und Ping-Pongeln, bis zu Abendbeizli, verschiedene kulinarische Angebote, bis Info über Vorträge, findet sehr viel verschiedene statt.
Für Quartierarbeiterin Nina Müller hätte der vierjährige Leistungsvertrag noch einen weiteren Vorteil.
Weil es für uns eine längerfristige Planungssicherheit gibt, auch weil Quartierentwicklungsprozesse sind immer mehrjährig.
Im Stadtparlament fand der Leistungsvertrag viel Zustimmung. Eine Mehrheit erachtet die Arbeit der VBG als wichtig und einen Ausbau gerade in den Quartieren Bümplitz und Wittighofen als angebracht. Eine kleine Minderheit sprach sich gegen das Geschäft aus. Wegen ihrer finanziellen Lage soll die Stadt auf einen Leistungsausbau verzichten, fand diese Minderheit. Nach dem Stadtrat braucht der Leistungsvertrag nun noch die Zustimmung der Stimmbevölkerung.
Die Abstimmung über den neuen Leistungsvertrag findet am 28. September statt. Das war der letzte Beitrag in unserer Serie zu den Abstimmungsvorlagen. Alle Beiträge zum Nachhören gibt es auf unserer Webseite.
Rabe Info.
Im Rahmen des Filmfestivals Kino Kosova waren am Freitag Kurzfilme zum Thema Sense of Belonging zu sehen. Sense of Belonging, das heißt so viel wie Zugehörigkeitsgefühl. Von Zugehörigkeit oder eben auch nicht zugehörig sein, davon handelt Unser Name ist Ausländer von Selin Besili. Ursi Grimm hat sich den zweifach ausgezeichneten Kurzfilm angeschaut.
Meine Geschwister und ich sind da in den Kindergarten gegangen und in die Schule. Da haben wir Deutsch gelernt und Türkisch verlernt. Da haben wir unsere Kindheit und Jugend verbracht. Da haben wir unsere Blicke verspüren.
Die Erzählstimme ist die Stimme von Selin Besili. In ihrem Film behandelt sie eine ganz persönliche Geschichte, das Aufwachsen in der Schweiz als Kind von AusländerInnen. Von ihren Eltern habe sie vermittelt bekommen, dankbar zu sein. Doch ihr Film klagt an.
Ich habe dann vor ein paar Jahren verstanden, auch, dass man nicht nur dankbar sein muss, sondern auch wütend sein darf und diese Wut auch aussprechen darf.
In ihrem Film rückt Besili den bunten Teppich ins Zentrum. Sie und ihre Geschwister legen den Teppich auf den Spielplatz vor ihrem Wohnblock und nehmen ihn mit ans Seeufer. Besili ist heute wütend, dass sie sich früher für ihre Kultur schämte. Verfolgung und Flucht führen zu Brüchen zwischen den Generationen.
Wenn wir dann zu Verwandten fahren, jetzt in die Türkei oder auch nach Kurdistan, dann kann ich mich gar nicht mit ihnen verständigen. Also das eine liegt ja daran, dass unsere Eltern hatten Angst um uns und haben uns ihre Muttersprache nicht beigebracht. Und das zweite war dann, dass ich mich bewusst dagegen entschieden habe, ihre zweite erzwungene Muttersprache sozusagen, also Türkisch, noch überhaupt zu sprechen. Und am liebsten würde ich jetzt einen Kurdischkurs besuchen und diese Sprache wieder neu lernen, damit ich wirklich auch diesen Kulturverlust nicht auch zukünftig erstens weitergebe, aber auch für mich ja, das irgendwie nachholen kann.
Wenn du Rassismus erlebst, du bist sehr enttäuscht immer von dir. Ich weiss nicht, obwohl du nicht schuld bist, du hast nichts dafür. Du denkst einfach, du machst einen Fehler. Aber es ist eigentlich falsch, dass wir eben Fehler bei uns suchen, weil wir haben ja nichts gemacht. Wir können ja nichts dafür.
Besili setzt sich im Film auch mit den Erfahrungen ihrer Brüder auseinander. Als heranwachsende Männer sind sie in der Schweiz anderen Rassismen ausgesetzt als Besili selber.
Bei meinen Brüdern war es, ich sage jetzt mal, weil sie halt auch so muslimisch zum Beispiel markiert oder gelesen wurden und dann darüber weiß man ja sowieso schon Bescheid, dass es sehr viel auch Islamophobie gibt in der Schweiz und deshalb war mir auch klar, dass Männer anders gelesen werden als Frauen oder als eher eine Gefahr angesehen werden. Und deshalb habe ich auch dementsprechend bewusst meine Fragen in die Richtung gestellt.
Wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin und dann steht ein Polizist, dann ist die Chance irgendwie gefühlt schon bei 90%, dass wir rausgenommen werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Freundin bin und sie hat ihre Kollegen dabei, sind wir jetzt auch schon 5-6 Mal an Polizisten vorbeigefahren. Und ich kann irgendwie nie müssen, etwas zeigen oder dem anderen annähern müssen, Alter.
Im Bild wieder der bunte Teppich auf dem Spielplatz. Die Geschwister halten ein Teeglas in der Hand und rühren den Tee um. Diese simple Geste wird zum Akt des Widerstandes.
Jedes Mal, als wir Gäste hatten, hat unsere Mutter uns gesagt, rührt euren Tee so leise wie möglich. Also der Löffel darf das Schmale, und das Glas ist ja so extrem schmal, darf es nicht berühren. Und das haben wir uns dann, das haben wir dann auch so gelernt. Und dann jetzt für den Film dachte ich, komm, let's be as loud as possible. So als eine Art von Demonstration oder auch Protest und auch einfach die Wut, dass man sie auch spüren soll. Und das haben wir dann auch wirklich im Sounddesign dann extrem auch unterstrichen sozusagen, dass man das wirklich auch spürt.
Rabe Info.
Am Mittwoch wurde der Trump-Unterstützer Charlie Kirk in den Vereinigten Staaten bei einem Auftritt auf einem Universitätscampus im Bundesstaat Utah erschossen. Festgenommen wurde mittlerweile ein 22-jähriger Tatverdächtiger. ErmittlerInnen suchen weiter nach einem Motiv. Einige Medien kämen ihrer Verantwortung in der Sache Kirk gerade nicht nach, findet Kollege Gunnar Hamann von Radio Korax. Wenn Klimawandel, Leugnung, Rassismus, Antifeminismus, Queerfeindlichkeit und Verschwörungsideologien nur noch als, Zitat, kontrovers gelten, dann versagen Medien eindeutig, so Gunnar Hamann. Ein Kommentar.
Eines vorab, ich verurteile die Ermordung von Charlie Kirk. Viele, die ihn vielleicht nicht kannten, stellen sich nun die Frage, wer war dieser Charlie Kirk? Charlie Kirk war ein rechtsextremer Verschwörungsideologe, Trump-Unterstützer, ein Rassist, Antifeminist, jemand, der die verfassungsgemäße Trennung von Kirche und Staat in den USA in Frage stellte. Seine Positionen waren extrem, aber er glaubte an die Kraft von Argumenten, schreiben dagegen Philipp Bovermann und Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung über Kirk einen Tag nach seiner Ermordung. Die beiden Autoren nennen Kirk einen rechtskonservativen Aktivisten, schaffen es aber gleichzeitig, die von ihnen gewählte Bezeichnung ad absurdum zu führen. Sie erwähnen einen Podcast, in dem der MAGA-Influencer, Verschwörungsideologe und White Nationalist Charlie Kirk aus der Bibel eine Passage wohlwollend zitierte, die das perfekte Gesetz Gottes sei. Worum geht es in dieser Bibelpassage? Männer, die mit anderen Männern schlafen, sollen gesteinigt werden. Ist das eine rechtskonservative Einstellung? Für die beiden Autoren der Süddeutschen Zeitung wirkt das nicht verstörend. Sie bezeichnen diese Menschenverachtung schlicht als Schlagfertigkeit und Spitzen, die liberale und linke Kräfte bei der Stange halten. Noch absurder, die Behauptung im Teaser zum Beitrag spricht davon, dass Kirk an die Kraft von Argumenten glaubte. Im Text der beiden heißt es jedoch in Bezug auf Kirk dann, Provokation statt Argument, Schock statt Überzeugung. Was will uns diese Art von Journalismus eigentlich sagen? Dass wir selbst auswählen sollen, was wahr ist und was nicht? Nach meinem Verständnis wäre es explizit die Aufgabe von Journalismus, die soziale Realität darzustellen, nicht das Publikum mit einem verwirrten Achselzucken zurückzulassen. Doch genau das geschieht hier gerade. Und die Süddeutsche Zeitung ist da kein Einzelfall. Auch auf tagesschau.de bezeichnete unter anderem Anne Schneider von der ARD in Washington Kirk zwei Tage nach seiner Ermordung als einen rechtskonservativen Aktivisten. Ich könnte hier noch zahlreiche weitere ähnliche Beispiele nennen und das abbilden, was für sich ein schockierender Befund für relevante Teile der deutschen Medienlandschaft darstellt, wenn man sich mit dem Weltbild von Charlie Kirk auch nur mal oberflächlich auseinandergesetzt hat. Ein Journalismus, der sich nicht mehr traut, Dinge beim Namen zu benennen und sich hinter das weichgespülte Rechtskonservativ zurückzieht, ist vor allem eines: unjournalistisch. Bleibt mir nur zu sagen, wenn Charlie Kirk ein Rechtskonservativer war, sollte das bei den wahren Rechtskonservativen eigentlich eine große Scham hervorrufen, die ihresgleichen sucht. Klimawandelleugnung etwa, die auch auf dem aktivistischen Angebot von Charlie Kirk stand, ist keine konservative Einstellung. Es ist eine Verweigerung der Realität, die Rechtsextremismus und Verschwörungsideologie zuzuordnen ist. In einer Infotafel auf Instagram bezeichnete tagesschau.de Charlie Kirk als kontrovers. Darunter schrieb sie, dass Kirk den Klimawandel geleugnet hatte und behauptete, dass Trump die Präsidentschaftswahl in den USA 2020 gewonnen hätte. Wenn die Tagesschau die Leugnung von Realitäten als kontrovers bezeichnet, macht sie ihren Job nicht mehr und übergibt die Deutung dieser an eben jene Kräfte, die sie nicht mehr als das bezeichnen möchte, was sie sind. Charlie Kirk war ein rechtsextremer Verschwörungsideologe, Trump-Unterstützer, ein Rassist, Antifeminist, jemand, der die verfassungsgemäße Trennung von Kirche und Staat in Frage stellte. Seine Ermordung ist zu verurteilen. Seine Ansichten sind zu verurteilen. Ein feiger Journalismus ist zu verurteilen.
Das war ein Kommentar von Gunnar Hamann aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Montag, den 15. September. Für Feedback, Anmerkung oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur Sendung haben Ursi Grimm und Noah Biu. Um morgen um 11 Uhr das nächste Rabe-Info. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und einen schönen Tag.
Rabe-Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.